Es muss zu schaffen sein, meine Damen und Herren, wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Lot, in die gludernde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen, meine Damen und Herren.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen.
Herzlich willkommen zu dem dritten Datenkanal. Wir sitzen heute hier in trauter Runde zusammen. Mit Jens Kubizil.
Ja, Jörg Sommer. Ich bin nicht der Gast, aber ich bin dabei.
Genau, und unser Gast ist?
Ja, Martin Haase oder Maha. Freue mich, dass ich hier sein kann. Leider ist irgendwas nicht in Ordnung mit den Kopfhörern. Ich höre Jens sehr laut und jetzt
haben wir
es. Ich höre Jens sehr laut und ich habe vorhin den Intro sehr laut gehört und jetzt höre ich auch mich laut. Gut.
Okay.
Aber dich habe ich noch nicht gehört.
Warte mal, ja. Probieren wir nochmal. Jörg, jetzt darfst du nochmal sagen.
Dieses Mal bin ich dabei.
Okay. Aha. Sehr schön.
Okay. Ja. Also, dann können wir quasi nochmal anfangen und sagen, dass also der Jens, Jörg und Martin Haase, den haben wir jetzt zuerst gehört, hier dabei sind. Und das Thema unserer heutigen Sendung soll ein bisschen die Sprachkultur sein. Und ja, die Idee war halt so, dass die zwei Redner, die hier ausgesucht wurden, so ein paar Kontrapunkte setzen. Also der Herr Stoiber, der ist ja wohl bekannt mit diversen sprachlichen Ausfällen, kann man sagen. Und ja, ich habe lange überlegt und gesucht nach einer vergleichsweise guten Rede. Wenn ich dich gefragt hätte, Martin, wärst du wahrscheinlich sofort auf irgendwas Gutes auch gekommen.
Gute Reden. Ja, historische Reden. Also ich finde, die Rede, ich bin ein Berliner, ist geradezu vorbildlich. Das ist so richtig nach den rhetorischen Modellen gemacht. Finde ich ganz großartig. Wenn man immer wieder hören, man ist immer wieder begeistert. Auch andere historische Reden, Ernst Reuter oder ich meine, da gibt es auch von Rosa Luxemburg eine ganz berühmte Rede und so. Das ist schon immer eindrucksvoll. Und zeitgenössisch, na gut, da gibt es auch gute Redner. Also ich halte zum Beispiel Joachim Gauck für einen guten Redner. Ich würde zwar sagen, dass ich mit den Inhalten in letzter Zeit immer weniger einverstanden bin, aber er kann sehr gut reden. Also es ist immer also rhetorisch sehr überzeugend. Und von der politischen Gegenseite dann auch, also im Bundestag, gibt es eigentlich nur einen sehr, sehr guten Redner. Das ist Gregor Gysi. Es ist immer interessant, dem zuzuhören. Man muss ja den Inhalten nicht zustimmen. Es gibt auch andere, aber ich meine, Gregor Gysi sticht da nochmal besonders raus.
Genau. Also da sind wir ja schon voll im Thema drin. Vielleicht sollten wir aber doch zunächst unseren Gast nochmal ein wenig vorstellen für die Hörer, die ihn noch nicht kennen. Also Martin, du bist Linguistikprofessor, wenn ich das richtig sehe, an der Uni Bamberg.
Genau, so ist das.
War ja auch ganz erstaunt heute, als ich mich mal etwas zum Kaffee zurückzog und einen Spiegel in die Hand nahm, dann lächelte mich gerade dein Gesicht an, so als der Oberpirat unter den Piraten. So ungefähr.
Oberpirat ist ja falsch, das steht da ja auch anders.
Ja, nee,
da
das
steht
stimmt.
Ja eben, dass ich nicht der Oberpirat bin, sondern dass ich sehr einflussreich bin durch die Arbeit im Internet, also insbesondere bei Liquid Feedback. Das war ja das Thema. Ja. Sollte ja auch ein Artikel eigentlich über Liquid Feedback sein. Und das ist ja dann so ein bisschen im Spiegelstil zu einem Porträt geworden. Das liegt daran, dass der Spiegel immer gerne so eine Art Home-Story-Ansatz hat. Das muss man nicht gut finden. Offensichtlich finden es die Leser gut. Deshalb macht der Spiegel das. Da war ich nun eben derjenige, der da sozusagen, ja, Opfer ist vielleicht übertrieben, aber der da eben jetzt porträtiert wurde, um eben darzustellen, wie Liquid Feedback, also das Entscheidungstool der Piratenpartei, funktioniert.
Ja,
ja, leider nur im gedruckten Spiegel, das kann man also online noch nicht nachlesen. In Kürze dann, weil das Spiegelarchiv ja dann, glaube ich, 2 Wochen nach Erscheinen dann auch aktualisiert wird.
Wobei ich so das Gefühl habe, also was du schon sagst, also wenn man den Spiegelartikel liest, lernt man eigentlich wenig über Liquid Feedback. Also es gibt so eine kleine Infobox und 3 Worte zu Liquid Feedback und 3000 Worte zu Martin Haase.
Ja, so
aber
ist das.
Aber das ist ja das, was du schon sagtest.
Das ist halt der Stil dabei.
Ja, und Martin, neben seiner Profession als Linguistikprofessor oder gerade wegen seiner Profession vermutlich, macht auch einen Blog, das Neusprechblog.
Genau, zusammen mit Kai Biermann, einem Journalisten von Zeit Online. Wir haben uns halt überlegt, wir schreiben mal was zu den, vor allen Dingen den Wörtern, die Politiker so verwenden. Und das haben wir mal so im Kleinen angefangen am Anfang. Da sollte noch gar nichts Großes draus werden. Da war der Zuspruch aber sehr, sehr groß. Ja. Und also wir haben im März letzten Jahres angefangen. Nee, Moment, letzten Jahres? 2010. Und dann gab es im letzten Jahr plötzlich und unerwartet dann den Grimme Online Award dafür. Also da hatte ich wirklich nicht damit gerechnet. Also ich war wirklich vollkommen sicher, dass wir die nicht kriegen. Ich wusste ja, dass wir nominiert sind, aber es waren andere, die nominiert wurden. Ich auch gesagt habe, Mensch, was sind das alles für tolle Projekte? Müssen wir das nicht haben? Die Leute von der Jury oder von den Organisatoren haben auch nichts durchblicken lassen. Und deshalb war ich vollkommen sicher, dass wir den Grimme Online Award nicht bekommen. Denn ich habe schon mal einen Grimme Online Award entgegengenommen. Jetzt nicht für mich, sondern für die Wikipedia. Das liegt okay. Ein paar Jahre zurück. Und da war es so, dass wir vorher einen Tipp bekommen haben von den Organisatoren, dass wir nicht nur einen, sondern sogar zwei Preise bekommen werden, nämlich den Grimme Award im Bereich Bildung, glaube ich, also die Wikipedia, und dann nochmal den Publikumspreis, der da auch noch vergeben wurde, eben auch für die Wikipedia. Deshalb rechnete ich diesmal damit, dass wir auch einen Tipp bekommen, haben wir aber nicht. Plötzlich gab es diesen Preis und da war ich schon sehr, sehr überrascht. Und das zieht natürlich Aufmerksamkeit nach sich, wie immer, wenn sowas passiert. Danach kamen dann die Verlage an, und ich dachte wirklich die Verlage, und wollten dann also unbedingt mit uns einen Vertrag machen. Okay. Ja, und weil wir beide unerfahren waren auf der Ebene, haben wir gesagt, wir holen uns einen... Also wir holen uns einen Agenten oder eine Agentin vielmehr, die das macht. Denn ich meine, wir sind beide berufstätig und dann kommen so viele Anfragen von so vielen Verlagen, das kann man nicht mehr so ohne weiteres. Im Nachhinein kann man wieder sagen, naja, musste das sein, weil man ja dieser Agentin dann auch entsprechend Geld geben muss. Das ist ja wie bei Maklern auch, wo man immer denkt, meine Güte, ne, was sind das für Menschen, die man dann ein Leben lang bezahlen muss. Also beim Makler reichen da Monatsmieten, aber bei so einem Agenten, der kassiert halt immer mit. Aber auf der anderen Seite, wir hätten das nicht bewältigen können. Also das war wirklich so ein Ansturm. Okay. Und wir haben jetzt einen Vertrag mit dem Fischer Verlag und es wird zum Jahresende, also im Dezember, wird es dann Neusprech auch als Buch geben.
Okay.
Muss man sich jetzt nicht kaufen, obwohl das relativ günstig sein wird. Das wird so um die 7 € kosten und an jeder Bahnhofsbuchhandlung zu haben sein. Aber das gibt es natürlich auch im Internet. Von daher ist es nicht so das Problem. Es wird zwar neue Wörter im Buch geben, die werden aber auch nach und nach ins Blog eingepflegt. Denn wir müssen da so ein bisschen auch auf Vorrat, hätte ich jetzt bald gesagt, arbeiten. Weil es sonst schwierig ist, da so einen Rhythmus zu halten. Denn wenn man noch andere Dinge nebenbei tut, ist halt immer schwierig, dann wirklich regelmäßig was zu machen und zu reagieren. Ja. Denn das Interessante bei Neusprech ist ja, dass es ständig neuen Input gibt. Mhm. Es vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendeine Politikeräußerung ist, wo irgendwas drin ist, wo man sofort auf Twitter, vor allen Dingen auf Twitter, darauf aufmerksam gemacht wird, was ist das denn für ein Wort? Und dann wollen die Leute natürlich, dass man was dazu macht. Deshalb ist es immer gut, wenn man dann den Rücken noch ein bisschen frei hat.
Ja. Also du wirst wirklich also auch aktiv angesprochen, demzufolge von Nutzern.
Ja, inzwischen schon. Also inzwischen ist das Neusprech-Blog so bekannt, dass es also erstmal sehr, sehr viele Zugriffe gibt und dass auch sehr, sehr viele Leute kommen mit Vorschlägen. Man kann ja direkt im Blog einen Vorschlag machen. Man kann das aber natürlich auch bei alle möglichen anderen Wege tun. Ja. Und das passiert laufend. Und das ist eigentlich, das zeigt eigentlich auch, und da sind wir dann beim Thema auch dieser Sendung, es zeigt, dass sich irgendwie die Situation von Politikern dramatisch verändert hat. Jetzt durch das Internet kriegen die Leute immer genau mit, was die sagen. Man kann oft die Sachen nicht nur hören, sondern auch lesen. Man kann nochmal, wenn die irgendwie indirekt zitiert werden, zu den Originalquellen zurückkommen. Und dann achten die Leute drauf, was die wirklich gesagt haben. Und wenn dann so ein Wort kommt, was seltsam ist, dann haken die Leute nochmal nach und dann wissen sie, da gibt es eben die Leute vom Neusprech-Blog und dann kriegen wir das und dann sind wir überrascht, weil halt doch immer seltsame Dinge kommen.
Genau. Und das andere, was mir jetzt noch so einfällt, was dann auch mit reinspielt, du hast bei den diversen Chaos Communication Kongressen und vermutlich auch anderen CCC-Kongressen immer mal Reden gehalten zu auch Politikersprech.
Ja.
Und also auch da habe ich den Eindruck, dass du jetzt auch mehr oder weniger auf Nachfrage immer mal wieder so eine aktuelle Politikerrede aus der Sicht analysierst und auseinandernimmst.
Genau, da werde ich auch immer gefragt, deshalb habe ich dann auch das Full-Fernseh-Interview damals auseinandergenommen. Ah nee, das erste Mal, wo ich gefragt worden bin, das war im März. Im März hieß es dann, da war ja diese Rede von die Regierungserklärung, es war sogar eine richtige Regierungserklärung, da macht es halt auch richtig Spaß. Ja. Weil bei einer Regierungserklärung die Leute, die die verfasst haben, sich schon genau überlegt haben, was sie da sagen.
Genau.
Das hat nicht Frau Merkel mal so eben off the record, also so irgendwie indirekt formuliert, sondern die hat wirklich mit anderen zusammen daran gearbeitet. Die hat ja nun Referenten, haben also viele Leute drüber geguckt. Und dann ist es natürlich besonders interessant, sich das anzusehen, weil es eben alles keine Zufälligkeiten sind. Und dann kann man auch viel daraus nehmen, denn die Worte sind nicht zufällig gewählt. Die sagen sehr viel aus, wenn man sich näher damit beschäftigt. Und da bin ich eben gefragt worden, ob ich da nicht mal was zu sagen kann, und habe dann tatsächlich diese Rede auseinandergenommen. Und ich glaube auch mit Gewinn, da konnte man also einiges rausholen. Was ich im Nachhinein noch so erstaunlich finde, mir war halt schon aufgefallen damals, dass das in der Rede um vor allen Dingen Kontinuität der Politik geht. Das wollte sie immer unterstreichen, das kann man auch sehr schön sehen. Sie sagt oft, es war und ist, oder es ist und war, also immer so, also das sie will also unterstreichen, dass es eine Kontinuität gibt ihrer Politik. Und das ist natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass in der Atompolitik, es ging ja da um Atompolitik, dass da tatsächlich nun eine Veränderung ins Haus stand. Und jetzt kann man wirklich sagen, also sie hat sich an der Stelle schon sozusagen alles offen gehalten, beziehungsweise insbesondere auch schon vorgearbeitet für einen möglichen Kurswechsel.
Okay.
Ja. Das fand ich da sehr, sehr spannend. Ja, und dann kam eben später Wulff, und da sollte ich eben was zu machen zu dem Fernsehinterview. Das ist halt natürlich ein Interview, wo die Leute informell sind. Und dann habe ich noch mich ein bisschen mit Gutenberg beschäftigt, aus eigenem Antrieb.
Okay.
Da bin ich jetzt nicht so drauf hingewiesen worden, aber das war mir halt ein Anliegen, weil ich halt als Universitätsangehöriger eben auch so eine gewisse, ja, das ist mir halt sehr nahe gegangen, diese ganze Plagiatsgeschichte, und dann, dass immer noch er sich da rauswindet, und das wollte ich mir dann doch näher anschauen. Das ist natürlich auch ein Interview. Ja, und zum Schluss dann, das wollte ich eigentlich nicht mehr machen, die Rücktrittsrede von Wulff. Da war aber der Druck dann so groß, also ich hab so, auf so vielen Kanälen kamen die Leute, ich müsste was dazu sagen. Gut, habe ich mir auch näher angeschaut und war dann auch interessanter, als ich dachte, was natürlich wiederum daran lag, dass diese Rede wohl überlegt war. Das ist immer ein Vorteil, weil man dann eben tatsächlich, dann bringt es auch Dinge an den Tag. Das ist ja das berühmte Zitat, was wir in unserem Blog haben. Sprache bringt es an den Tag. Ein Zitat von Viktor Klemperer, einem Sprachwissenschaftler, Romanisten, der halt über die Sprache des Nationalsozialismus geschrieben hat. Und und es ist eben was dran. Wenn Leute sich genau überlegen, was sie sagen, dann nehmen sie eben kein zufälliges Wort. Und dann kann man sich die Formulierung anschauen und findet auf jeden Fall irgendwas, was sie eigentlich sagen wollen oder was sie vermeiden wollen zu sagen oder wie auch immer, weil eben dann seltsame Formulierungen auftreten. Also ein einfaches Beispiel, wenn eben Gutenberg über seine Dissertation sagt, und das war jetzt nicht im Interview, sondern das war seine offizielle abgelesene Erklärung, meine von mir verfasste Dissertation, dann wird daran deutlich, dass es irgendwie ein Problem gibt.
Ja, ja, genau.
Wenn man sagt, meine Dissertation oder die von mir verfasste, aber nicht meine von mir verfasste Dissertation. Das ist irgendwie doppelt. Also man nennt das in der Rhetorik Hendi Adioin, also 1/2 auf Griechisch. Und wenn sowas verwendet wird, dann ist immer was Seltsames. Da ist was zu entdecken.
Genau. Also ich fand das auch interessant, gerade an dem Beispiel Gutenberg, der, also sein Nachfolger an der Uni, jetzt fällt mir der Name noch nie ein.
Nicht sein Nachfolger, der Nachfolger also nicht, von nicht seinem Doktorvater.
Ja, Lepsius heißt er. Ja, genau, Oliver Lepsius. Mhm. Der hat ein Buch gemacht, Selbstinszenierung als Beruf.
Ja.
Und da gibt es auch diverse Linguisten und noch ganz andere Wissenschaftler, die verschiedene Aspekte halt von Gutenberg beleuchten und unter anderem halt auch die Linguisten, die nochmal die Abschiedsrede quasi Wort für Wort oder Satz für Satz auseinandernehmen. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr interessant.
Ja, nee, das ist sehr interessant. Also gerade bei Gutenberg ist es sehr interessant, auch mit diesen aberwitzigen Passivkonstruktionen. Ich habe nicht bewusst, also nein, es wurde zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht. Es geht, diese Konstruktion ist einfach unmöglich.
Ja.
Man kann nicht, also zu keinem Zeitpunkt, also das mit bewusst passt nicht und im Passiv passt bewusst nicht. Und das ging ja dann noch weiter. Dann hat er im zweiten Teil gesagt, wurde zu keinem Zeitpunkt bewusst, also zu keinem Zeitpunkt wiederholt er nicht, aber das bezieht sich natürlich auf das zweite auch, bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Also dieses Verdrehte da mit dieser doppelten Verleihung, es wurde zu keinem Zeitpunkt die Urheberschaft, also bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Das klagt doch an.
Genau.
Also eine bessere Anklage kann es ja gar nicht geben.
Aber bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die Sprachkultur einsteigen, würde ich gerne ein bisschen Musik spielen und uns eine kleine Pause verschaffen und mir wieder ein paar Worte einflößen. Ihr hört, der Jörg hat diesmal was rausgesucht. Ich kann hier nur ablesen, weiß gar nicht, was es ist. Ich vermute, die Gruppe heißt Velos und der Titel dazu heißt Boom Boom Beckett oder umgekehrt. Also das werden wir dann später nochmal genau aufklären. Ja, und mittlerweile kann ich das auch genau sagen. Also unsere Gruppe heißt Boom Boom Beckett. Und das Album heißt Velos. Das ist also die korrekte Variante.
Velo wahrscheinlich.
Oder Velo.
Das ist wahrscheinlich Französisch. Denke ich mal. Also,
okay.
Ohne es genau zu wissen.
Okay, also da bist du der Experte, da kann ich weniger dazu sagen.
Ja, müsste man wahrscheinlich auch die Band selbst fragen, was sie, was deren Intention war bei der Wahl des Titels.
Mhm.
Ja, wir hatten jetzt schon etliches über die Sprachkultur der heutigen Zeit gehört und der Titel der Sendung war ja mit eben Sprachkultur im 21. Jahrhundert. Der Gedanke also, wie unterscheidet sich denn die Sprache der heutigen Zeit von der Sprache der vergangenen Jahre, der vergangenen Jahrhunderte? Also haben wir in dem Sinne, ich weiß nicht, wir hatten jetzt gerade die politischen Redner und sowas, hatten wir in den 50er Jahren zum Beispiel mit Adenauer oder sowas bessere Redner? Waren die Reden anspruchsvoller?
Ja, es gab natürlich, also es war natürlich immer gemischt. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich glaube, dass, also es gab sicherlich in der Zeit auch einige sehr gute Redner. Vielleicht dann auch sogar mehr gute Redner als jetzt, aber es gab auch viele schlechte Redner. Also wenn man mal so Bundestagaufnahmen aus der Zeit sich anschaut, dann war das noch nicht so, dass man jetzt mal auf alles komplett zugreifen kann, so wie man das heute machen kann. Also viele Hinterbänkler sieht man dann vielleicht gar nicht. Aber das war dann auch alles nur, man sieht, die haben auch nur mit Wasser gekocht. Also ich glaube nicht, dass es da so qualitativ eine Veränderung gibt. Es gibt schon aber eine Veränderung bei den Stilmitteln. Das ist ganz deutlich. Wir haben eine ganz starke Orientierung in Deutschland, glaube ich, erst so seit den 80ern oder seit den 90ern, das weiß ich nicht genau. In Deutschland kommt es ein bisschen spät. Das hängt vielleicht dann auch damit zusammen, dass wir dann eben auch noch dann in den 90ern mit der politischen Wende noch mal was zu tun hatten, dass dann eben solche sehr populären Reden gehalten werden, so seit den 90ern, also oft mit Fußballmetaphern und so. Und das hat man früher nicht gehabt. Also das lag vielleicht eben auch tatsächlich noch so am Kalten Krieg oder so, dass das für zu unseriös galt oder so. Aber das mit den Fußballmetaphern gibt es in anderen Ländern schon früher. Also in Italien ist es ganz deutlich verbunden mit Berlusconi. Mhm. Also Berlusconi hat, gut, das sind auch die 90er, Fußballmetaphern aufgebracht. Und in Frankreich gab es zwar schon so eine populäre Wende in den 80ern, aber wenn man sich die Reden anhört, gerade von Mitterrand, der ja nun als Sozialist eben volksnah gelten wollte, die sind sehr altertümlich, die sind sehr, also sprachlich sehr rückwärtsgewandt. Und dann eben jetzt sozusagen die neuen Konservativen, so wie Sarkozy und so, die bringen dann tatsächlich auch wieder diese populären Metaphern, also insbesondere Fußball ist so eine ganz, spielt eine ganz wichtige Rolle. Das kennen wir aus Deutschland eben auch, wenn dann irgendwie vom Spielführer die Rede ist, der Parteivorsitzende ist der Spielführer und so und dann, also all solche Fußballsachen tauchen auf und das ist halt irgendwie so eine ganz neue Tendenz und das hat man überhaupt nicht in der Zeit vorher.
Hm. Also an der Stelle fiel mir jetzt auch noch gerade die Frage ein, sind solche Dinge wie mit den Leuten gesprochen wird, also haben zum Beispiel früher Politiker eher zu ihresgleichen gesprochen, versucht also eher eine gehobeneres Level anzusprechen und hat sich das jetzt eher in eine Volksnähe hingewandelt, beziehungsweise der andere Gedanke, ich hatte mal so eine Analyse gehört gehabt, in England versuchen irgendwie die Politiker von vornherein eher das Volk auf positiv zu stimmen und man versucht eher die Probleme aktiv anzugehen, die Leute da mit den Problemen zu konfrontieren, wohingegen in Deutschland eher diese Sicherheitshaltung und es kommt ein Problem und wir werden versuchen und das möglichst verklausulieren, um eigentlich das Problem zu verstecken. Also hat sich das auch gewandelt? In dieser Hinsicht haben ja auch die Politiker halt heutzutage den Druck bekommen, dass eben sie schneller reagieren müssen, eventuell durch das Internet.
Durch das Internet hat sich einiges gewandelt.
Und eben, dass dadurch auch die Sprache, dass sie einfach auch jetzt eher näher zum Bürger müssen, näher auch oder mehr mit dem Bürger in dem Sinne reden müssen und entsprechend auch sich die Sprachart und Weise gewandelt hat.
Also ich denke, dass zumindest da so eine quantitative Steigerung ist, dass also solche Ausdrucksmittel, die so eine Bürgernähe herstellen sollen, vielleicht noch häufiger geworden sind. Aber eigentlich ist das schon länger, in der Sprache der Politik vorhanden. Also dieser Wunsch, dass man seine Politik und eben auch unattraktive Maßnahmen und so Einschränkungen von Bürgerrechten, gerade der Bereich innere Sicherheit, das ist immer unattraktiv. Dass man das gut verkaufen will, und zwar verkaufen, das ist natürlich jetzt eine Metapher, aber eine, die ich hier auch bewusst gewählt habe, das ist schon eine ältere Tendenz. Da gibt es eben schon ganz interessante Beobachtungen. Also der ja allen bekannte George Orwell hat schon, also bevor er 1984 geschrieben hat, also diesen Roman, wo es ja um Neusprech geht, hat er schon einen Aufsatz geschrieben, so ein Essay über Politics in the English Language. Und da hat er schon sich sozusagen darüber beklagt, dass in der Politik eben Dinge schön geredet werden durch solche Wörter, die eigentlich besser in die PR Abteilung gehören. Mhm. Also da haben wir schon, also in den 30er, 40er Jahren in Großbritannien und insbesondere dann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir da schon, wo es ja Großbritannien sehr schlecht ging, haben wir da schon genau diese Merkmale, die wir heute wiederfinden, vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt. Da musste Orwell vielleicht noch länger nachsuchen, als man das vielleicht heute muss, aber genau diese Tendenzen waren schon da. Und die haben auch noch eine längere Geschichte. Also in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es ja schon zwei Autoren, die sich damit auseinandersetzen. Einmal Edward Bernays, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Propaganda. Da denkt man natürlich an politische Propaganda. Das ist tatsächlich eingeflossen in die politische Propaganda auch. Aber er meinte damit eher sowas wie PR. Also wie können sich Firmen positiv darstellen? Und das hat er dort untersucht. Das ist auch sehr aufschlussreich in der Hinsicht. Und das haben sich natürlich auch Politiker zunutze gemacht. Also nicht von ungefähr kommt ja dann das Wort Propaganda nur noch in politischen Kontexten vor. Obwohl das eben aus einer Arbeit stammt, die gar nicht so sehr um die Politik sich allein gedreht hat. Und dann eben noch von Walter Lippmann, Public Opinion. Also öffentliche Meinung, da geht es eben darum, wie kommt die öffentliche Meinung überhaupt zustande? Und eben so eine Frage, ist es so, dass irgendwie irgendwelche Leute die beeinflussen, also Medien oder Politiker oder so? Und Lippmann vertritt da schon so eine Ansicht, die auch bis heute vertreten ist. Die ist ja dann nochmal von Noam Chomsky sehr stark aufgegriffen worden und weiterentwickelt worden, dass es da so Rückkopplungseffekte gibt. Dass halt Politiker und Medien so schreiben, wie sie glauben, dass die Öffentlichkeit es möchte und die Öffentlichkeit wiederum sich dann dadurch beeinflussen lässt und dann schaut sich das so hoch. Also es ist nicht eine Manipulation der öffentlichen Meinung, sondern es ist halt so eine Gegenseitigkeit. Ne? dass eben ja, Leute, ist, ja, man kann das vielleicht nochmal an dem Spiegel aufgreifen, die denken eben, die, das Publikum möchte so
darüber etwas lesen, über Themen.
Ja, oder die wollen nicht über Themen, sondern wollen Porträts haben. Und dann schreiben die so. Und dann denkt das Publikum, ja, so wollen wir es haben. Und wenn es dann anders, wenn dann eine Zeitschrift was anderes macht, dann sagen die, ach nö, ne, wir wollen. Ja. Also es ist so gegenseitig, ne? Und es ist ganz schwer, das zu durchbrechen.
Ja. Mir fällt da spontan dieser Film Free Rainer ein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da, der hat so einen ähnlichen Ansatz nur im Fernsehen. Also da, die Protagonisten im Film regen sich halt auch über das Fernsehprogramm auf, dass das quasi das Volk verdummt. Mhm. Und was sie dann machen, im Wesentlichen, sie hacken so eine Zettelstation und reden die Beiträge hoch, die aus ihrer Sicht anspruchsvoll sind. Also die, ich sage jetzt mal zum Beispiel Arte oder Dreisat, und währenddessen andere Sender eher runtergeratet werden. Und dann kommt es aber in der Tat auch zu dem Effekt, dass dann das Volk sozusagen wiederum mehr Arte und Dreisat guckt und sich dann doch quasi so, ein gesellschaftlicher Wandel
so dadurch, ein Herdentrieb zeigt. Ja.
Also da finde ich es sehr interessant.
Das ist eben was, bei Lippmann steht das irgendwo auch, glaube ich, dass er sagt, die demokratischen Staaten sind doch komplexer, als man so denkt. Ja. Also das ist, tatsächlich, also gerade da ziemlich interessant. Ich meine, es gibt ja auch den ganz berühmten Film Wag the Dog, wo das ja auch immer wieder thematisiert ist. Wenn dieser Produzent dann sagt, ja, wie machen wir das jetzt hier? Also die inszenieren ja dann Krieg, um irgendwie von den privaten Affären des Präsidenten abzulenken. Ja, da brauchen wir eine Katze und dann muss das so aussehen, weil er eben eine Vorstellung hat, wie kommt das gut rüber, wie erwarten das die Leute, und so wird es dann eben auch gemacht, und ja, und dadurch kommt es zu diesem Rückkopplungseffekt, und man sieht ja dann bei Wreck the Dog auch, wie gut das funktioniert. Ne?
Das stimmt.
Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass also diese Rückkopplung ist, da ist, und das ist eben keine Neuigkeit, das ist eben wirklich schon seit den 20er Jahren. Dann eben in Deutschland gab es halt dann den Bruch im Nationalsozialismus, wo natürlich sehr stark mit Sprache eben gearbeitet wurde. Das ist eben bei Viktor Klemperer ja sehr schön aufgearbeitet worden. Also das, ich habe jetzt neulich nochmal wieder in das Buch reingeguckt. Es empfiehlt sich immer wieder. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und auch bestürzend, wie weit das geht mit der Sprache. Also so ist natürlich in der Demokratie nicht. Aber die Dinge setzen sich halt fort, und wir haben heute die gleichen Tendenzen, die wir eben schon in den 20er Jahren hatten, und dann aber jetzt eben noch zusätzlich verstärkt durch das Internet. Das Internet ist, glaube ich, mehr so ein Verstärker von Tendenzen oder macht Dinge auch besser deutlich. Und ich glaube auch, wenn wir über Veränderung von Sprache sprechen, jetzt habe ich hier einen Wackelkontakt im Kopfhörer, wenn wir von Veränderung von Sprache sprechen, dann dann darf man nicht vergessen, dass durch das Internet auch sehr viel mehr, nicht nur mehr Aufmerksamkeit auf Sprache gezogen wird, sondern die Leute schreiben ja mehr auch als früher. Ja, und es wird halt unheimlich viel Text produziert. Und ich denke, von daher muss man jetzt nicht immer den Untergang des Abendlandes herbeireden. Ich glaube eher, dass sich alles verbessert dadurch.
Ja. Also ich kann auch das beobachten, so aus diesen Usenet-Zeiten noch so in den 90er Jahren, da gab es aus meiner Sicht sehr viele Leute, die auch sehr gezielt auf Sprache geachtet haben und dann auch Leute sehr harsch zum Teil auch kritisiert haben für Verwendung von falschen Worten. Also scheinbar und anscheinend sind ja so die Klassiker oder andere Sachen, und dann, oder Standard, also Standard mit hartem T oder weichem T, was ja auch so ein beliebter Fehler ist. Und also da, in dieser Szene, sage ich mal, wurde ja auch sehr stark schon auf Sprache und auf auch korrekte Aussprache geachtet. Und also das nur so als Nebeneffekt. Und was mir aber so auch beim Nachdenken über die Sendung einfiel, dass Sprache aus meiner Sicht ja nichts Statisches ist. Also das ist, also die Sprache ist ja jetzt nie fest, aus meiner Sicht zumindest, und für die nächsten 100 Jahre, sondern wenn ich zum Teil also Papers lese von vor 100 Jahren, also in meinem Bereich eher Mathematik, dann sind zum Teil die Worte anders, also wird mit anderen Worten gearbeitet, wird anders geschrieben, und bei Älteren ist auch mein Eindruck, dass auch die Grammatik sich weiterentwickelt, und insofern Naja. Würde ich denken, dass das halt hier auch doch.
Ja, natürlich. Also Sprache ändert sich jederzeit und natürlich auch jetzt. Also auch da kann man interessante Dinge beobachten. Also in wenigen Jahren halt auch. Was sind so die, da gibt es da bestimmte Wörter, die dann plötzlich in Mode kommen und immer wieder gebraucht werden, wie zum Beispiel einige Zeit lang jetzt alternativlos. Das hat ja früher niemand verwendet, dann wurde das wirklich sehr, sehr oft verwendet. Dann sind einige Leute darauf aufmerksam geworden, nicht nur bei Neusprech. Und jetzt sieht man schon, dass das wieder weniger verwendet wird, dass da also andere Wörter verwendet werden, unumgänglich oder so. Und das Konzept bleibt vielleicht da, das gab es ja immer schon. Aber da sieht man eben auch Veränderungen an einzelnen Wörtern. Und bei grammatischen Konstruktionen sowieso. Also da sieht man auch längerfristige Tendenzen irgendwie bei der Grammatik. Okay. Also zum Beispiel, um es gleich mal zu erklären, gibt es in der, also mehr jetzt in der Schriftsprache bei Journalisten, aber ein bisschen auch in der gesprochenen Sprache, so eine Tendenz dazu, bestimmte Konjunktionen wegzulassen. Also die Konjunktion denn lässt man gerne weg. Und macht stattdessen lieber solche Inversionen. Also sagt man, denn er arbeitet Tag und Nacht, sagt man, arbeitet er doch Tag und Nacht, ne, mit so einem Doch.
Okay.
Also Umstellung mit Doch. Und das Gleiche ist auch mit Wenn. Da kann man das nämlich auch machen durch Umstellung. Hm. Wenn ich nämlich umstelle, dann kann ich das Wenn weglassen. Also statt zu sagen, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Wenn es regnet, ist die Straße nass, kann ich sagen, regnet es, ist die Straße nass. Ne? Und diese Konstruktionen ohne Konjunktion scheinen zuzunehmen. Also da gibt es tatsächlich eine Tendenz. Also ich habe es jetzt nicht wirklich quantitativ untersucht, das müsste man mal machen. Aber mir fällt es nur stärker auf. Ich habe den Eindruck, dass es da so eine Tendenz gibt in neuerer Zeit. Aber das könnte man sehr schön, sowas könnte man sehr schön quantitativ untersuchen, weil denn und wenn natürlich Wörter sind, die sich nicht verändern, die kann man sehr leicht raussuchen aus dem Korpus. Und dann guckt man sich das einfach mal an bei einer Zeitung über die Jahre, dann kann man das Ergebnis rausfinden. Bei Büchern, das würde jetzt nicht greifen, weil der Zeitraum zu weit zurückliegt, da kann man das ja wunderbar, könnte man sowas ja wunderbar machen mit Ngrams von Google. Die haben Bücher durchsucht, da kann man sehr schön, also wenn es so konkurrierende Wörter gibt, kann man sehr schön sehen, wie sich die Sprache entwickelt. Aber das geht halt eigentlich nur gut bis, also zwischen dem 19. Jahrhundert und dem Jahr 2000. Danach haben die ihre Buchscan-Praxis verändert. Und dann ist es wieder nicht mehr so gut vergleichbar. Also gerade für neuere Tendenzen ist das jetzt nicht so gut. Und dann sind es halt auch nur Bücher.
Ja, okay. Aber was ist da verändert worden? Also
fehlt mir. Ja, sie haben bis 2000 normal Bücher aus Bibliotheken gescannt. Und ab 2004, aber es geht ja dann auch immer ein bisschen rückwirkend, glaube ich, haben sie direkt von Verlagen Bücher.
Ach so, elektronisch als PDF oder
ja, was genau, auch bekommen. Ah, okay. Und das ist natürlich dann ist die Quelle eine andere, als wenn man halt die Library of Congress aufarbeitet oder so. Ja? Ja, also das ist schon nochmal, dann ändert sich die Zusammensetzung des Korpus, deshalb kann man das nicht gut vergleichen. Man kann natürlich gut hergehen wieder und die neueren Sachen anschauen, aber dann hat man nicht so viele Jahre, denn das ändert sich ungefähr um 2004 und ich glaube, das neueste Jahr bei Google Ngrams für Bücher ist 2008, wobei von 2008 noch nicht so viel erfasst worden ist. Also gibt es einen langen Artikel dazu bei Google. Also wenn man neuere Tendenzen unter den neuen Bedingungen anschauen will, dann könnte man wirklich nur die Jahre 2004 bis 2006, und das ist halt zu kurz, sich anschauen. Ja, aber das kommt ja alles noch. Und vor allen Dingen hoffe ich ja sehr, dass sie diese Art der Analyse auch noch ausweiten. Es gibt ja schon Google Trends und so, aber dass sie dann auch hergehen und machen diese Ngram-Analyse vielleicht mal mit Zeitschriften.
Okay.
Das wäre nochmal eine schöne Erweiterung.
Ja. Ich hatte also auf der Herfahrt beziehungsweise auf dem Herlauf haben wir uns auch kurz mit jemandem noch über die Computerlinguistik unterhalten. Also hier in Jena gibt es ja auch einen Zweig, der Computerlinguistik betreibt, und die arbeiten halt auf Corpora von Reuters, glaube ich, und irgendeiner anderen großen Zeitung und machen halt auch diverse Analysen. Aber
Ja, das ist eigentlich ein sehr vielversprechender Zweig der Computerlinguistik, wenn man solche Analysen macht. Aber das ist eigentlich ja für viele Computerlinguisten ein Nebenkriegsschauplatz. Die sagen ja sogar, das ist keine richtige Computerlinguistik, sondern irgendwie sowas wie Computerphilologie, weil die eigentlich richtigen Computerlinguisten, gebe jetzt wieder, was ich so gehört habe. Ich war ja mal auch in der Computerlinguistik unterwegs vor längerer Zeit. Und da hieß es immer, das Richtige ist Sprachsynthese und Sprachanalyse, also im Sinne von Parsing. Ne?
Okay.
Und also syntaktische Analyse und so und dann eben Sprachverstehen. Ne? Der Computer soll Sprache verstehen und Sprache generieren. Und das ist natürlich eine andere Herausforderung, als jetzt Texte zu durchsuchen. Ne?
Ja, das stimmt.
In dem Sinne ein einfaches Histogramm über die Texte.
Ja.
Ja.
Na, ich weiß nur, dass da irgendwie.
Es ist nicht so einfach, von daher. es ist schon gut, wenn sich Leute damit beschäftigen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist und dass man es durchaus auch als Computerlinguistik bezeichnen kann. Obwohl natürlich heute die Verwendung eines Computers sowas Normales ist und alle, also wer philologisch arbeitet, nutzt natürlich einen Computer. Also es gibt niemanden mehr, der sich mit Texten ohne Computer beschäftigt. Also diese alte Herangehensweise aus dem 19. und das ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man da einen Text umsetzt in irgendwelche Zettel und dann die Zettel umsortiert, das macht ja keiner mehr.
Ja. Also Maha kämpft immer noch so ein bisschen mit seinem Kopfhörer.
Ja, das ist deswegen ganz furchtbar. Ich habe ja plötzlich auf der einen Seite wegen des Kabels hier einen Wackelkontakt. Das heißt, es fällt immer mal der Kopfhörer auf der linken Seite aus und das ist halt total nervig.
Ja, deswegen würde ich sagen, wir schicken euch ein bisschen in die Wüste. Also Jörg hat hier den Janus Wüstenritt herausgesucht von einer Gruppe namens Melophon und in der Zwischenzeit versuchen wir das Problem einfach mal zu beheben.
So, und damit sind wir wieder zurück aus der Musikpause und es geht auch jetzt schon in die letzte Viertelstunde, das heißt, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, Sprachkultur, genau, wir hatten jetzt schon die technischen, also so in die Richtung Technik und alles, ein bisschen, was halt die Änderungen alle gebracht haben. Ein Gedanke, der mir vorhin auch bei der ganzen so Analyse von Sprache und sowas kam, inwieweit lassen sich eigentlich Herkünfte erkennen? Sprich, ist es möglich, in der Politik zum Beispiel herauszufinden, dass ein Politiker oder sowas beeinflusst wurde von Firma XY? Dass man zum Beispiel sehr dann, ich sage jetzt mal, merkt, dass ein Politiker Floskeln verwendet oder sowas, die eigentlich eher aus einem technischen Bereich oder zum Beispiel aus dem also aus einem Fachbereich kommen. Ist sowas zum Beispiel auffällig? Könnte man darüber zum Beispiel solche Sachen wie also aufdecken, dass man sieht, der Politiker oder seine Ideen, seine neuen Gedanken plötzlich kommen eigentlich dorthin?
Ja, sicher kann man das machen. Also wenn man einen Text hat von dieser Firma, von dieser Lobbyorganisation, dann könnte man gucken, inwieweit sich eben Formulierungen, die sich dort finden, da wiederfinden. Also gibt ein paar schöne.
Sind dir schon mal solche krassen Sachen aufgefallen?
Ein paar Sachen, die wirklich deutlich sind. Also eine Sache war die Geschichte mit den Studienbeiträgen statt Studiengebühren. Betrifft euch hier natürlich nicht. Aber in Bayern und in Niedersachsen gibt es die ja noch. Und es gab ein Papier von der Bertelsmann Stiftung. In diesem Papier, wir haben das dann gefunden bei den Recherchen nach dem Wort Studienbeiträge, wird klargelegt, dass man doch nicht Studiengebühren sagen sollte, sondern Studienbeiträge. Und dieses Papier, danach wurde es tatsächlich so gesagt. Also man merkt also, dass das Einfluss gehabt hat. Und dass also hier Leute das Papier von dem CHE war das, glaube ich, wir haben es auch im Blog verlinkt, tatsächlich dann gelesen hatten und dann eben umgestiegen sind auf die andere Terminologie. Jetzt werden wieder, wenn wir irgendwelche Kommentare, Kommentarfunktion haben, werden sich wieder Leute zu Wort melden und sagen, ja, das sei aber juristisch richtig, dass das Beiträge sind und nicht Gebühren, weil man für Gebühren immer eine Gegenleistung bekommt und für Beiträge nicht. Ja, das ist aber eigentlich immer noch haarspalterisch, denn natürlich Kann man es Studiengebühren nennen, denn es gibt ja eine Gegenleistung, nämlich den Studienplatz. Also das ist, wie auch immer. Also da gibt es tatsächlich so eine Beeinflussung oder andere Dinge, die auch deutlich geworden sind, glaube ich, wenn als der Schäuble Innenminister war, hat er oft Formulierungen verwendet, die bei denen irgendwelche Sachen aus der inneren Sicherheit in den Bereich des Militärs oder mit sprachlichen Mitteln verwendet werden, die man eigentlich im Bereich der Kriegsführung braucht. Und daran kann man erkennen, dass man kann es jetzt verschieden interpretieren. Man kann sagen, er hat von sich aus eben die Idee des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren damit unterschwellig propagieren wollen. Man muss aber gar nicht so weit gehen. Wahrscheinlich gab es in der Zeit eine ganze Reihe von Veranstaltungen zu dem Thema Bundeswehr im Inneren. War ja klar, nach dem 11. September 2001 drängte sich das ja irgendwie auf. Und das hat eben Schäuble irgendwie so internalisiert, dass er dann eben tatsächlich solche Wörter verwendet, die eigentlich aus dem militärischen Bereich kommen. Mhm. Und da sieht man eben, dass es da eine gewisse Beeinflussung wohl gibt. Das kann man natürlich jetzt alles noch schöner aufarbeiten, indem man eben tatsächlich guckt, das wird man auch können. Im Moment ist es halt noch ein bisschen schwierig, weil ja die Politiker sich dann immer über irgendwelche Papierquellen ihr Basiswissen holen. Und je mehr von diesen Quellen auch im Netz verfügbar ist, kann man viel, viel leichter gucken, inwiefern decken sich die Aussagen eines Politikers mit irgendwelchen Schriftstücken von Lobbyisten. Das wird in Zukunft noch sehr, sehr spannend werden. Das geht im Moment noch nicht so, weil diese Lobbyorganisationen dann eben irgendwelche Handreichungen machen, die es dann eben nur auf Papier gibt. Nur eben bei der Bertelsmann Stiftung war das mal so, dass man das plötzlich auch im Netz fand. Mhm. Ja, und ich denke, diese Tagungen zur Bekämpfung von Terrorismus und Sicherheit und so, die waren eben vor allen Dingen dann am Anfang des Jahrtausends noch, also in den Nullerjahren noch vor allen Dingen auf Papier und sind dann nicht ins Netz geflossen. Deshalb können wir das jetzt nicht so gut nachrecherchieren, aber das werden wir bald alles können.
Also was mir bei diesem Punkt gerade einfällt, es gab bei dem letzten Chaos Communication Kongress in Berlin einen Vortrag von Engländern, die nennen diese Technik Stylometrie. Ich weiß nicht, gibt's, wie heißt es im Deutschen und gibt es da ähnliche Forschung? Also was sie versuchen da zu machen mit dieser Forschung ist sozusagen Schriftstücke zu de-anonymisieren. Also letztlich, man hat einen unbekannten Autor und anhand des Schriftstiles, veränderter Wörter, Rechtschreibung etc. versucht man quasi den Autor wieder zu erkennen.
Ja, also Stilkunde, gibt's auch in Deutschland, das gab es auch sogar schon in der Vorcomputerzeit, aber natürlich jetzt mehr und mehr. Gibt es aus der Kriminalistik schon sehr, sehr lange. Also es gibt ein paar schöne Bücher zur forensischen Linguistik, also auf Englisch, wenn man da mal sucht, Forensic Linguistics, gibt es, ich habe jetzt leider den Namen des Autors vergessen, gibt es schöne Bücher, die auch spannend zu lesen sind, populärwissenschaftliches, wo dann immer auch so mit spektakulären Fällen, also die werden auseinandergenommen, wie man eben versucht hat, über den Stil eines Erpressungsschreibens oder eben auch vor allen Dingen dann über Telefonanrufe und so, dann versucht, den Täter zu finden. Also da gibt es Methoden und das kann man natürlich noch ausweiten. Und dann kann man halt gucken, obwohl ich sagen würde, für die Zwecke der inhaltlichen Analyse ist es vielleicht doch nicht so gut. Also man könnte solche Zusammenhänge aufdecken durch sicherlich auch durch solche Stilkunden, aber ich finde, also mir geht es eigentlich dann doch mehr um Inhalte. Aber da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, was man so alles machen kann. Man kann auch da, und das sollte man auch, ich habe das eher so qualitativ immer untersucht, aber es wäre natürlich interessant, tatsächlich auch mal quantitativ daran zu gehen. Also eine Sache, die mir immer schon vorschwebt, die ich irgendwann nochmal machen muss, aber kostet natürlich auch entsprechend Zeit, man könnte mal hergehen bei Abgeordnetenwatch und sich zum Beispiel gucken, ob es im Pronominalgebrauch oder so Muster gibt, die auf die verschiedene Parteien gehen, wo man dann sehen kann, die einen machen das so, die anderen machen das so. Also zum Beispiel das Pronomen wir. Jetzt mal als Hypothese, dass das wir bei Politikern der CDU, CSU häufiger auftaucht als vielleicht bei anderen Politikern. Das ist eine Hypothese, die wird vielleicht falsifiziert. Vielleicht stellen wir am Ende fest, dass die Piraten am meisten wir sagen. Könnte ja sein. Aber das wäre doch mal interessant, sowas zu untersuchen und jetzt auf verschiedenen, also jetzt nicht nur das Pronomen, sondern auf verschiedene Weise eben zu gucken, ob es da Zusammenhänge gibt, und also fände ich interessant. Ja. Weil man dann nämlich, wenn man erstmal weiß, das ist CDU-Sprech oder das ist SPD-Sprech, also kann man natürlich dann auch Texte, die zum Beispiel von vermeintlich neutraler Seite kommen, auch nochmal vielleicht besser zuordnen. Und das wäre dann der dritte Punkt, dieser CDU-SPD-Piratensprech kommt ja vielleicht nicht von ungefähr, sondern da gibt es vielleicht tatsächlich dann irgendwelche Textquellen, Lobbygruppen, bei der Piratenpartei mit Sicherheit der Chaos Computer Club oder Fefe oder so. Ja, und bei anderen dann Linklater oder ich weiß es nicht, die CHE, also diese sogenannten Thinktanks. Also ich glaube schon, dass sich das niederschlägt, ne? Wenn die Vertreter einer bestimmten Partei da bei einer Tagung waren, dann werden die mit Sicherheit anschließend so sprechen. Mhm.
Ja? Wobei ich ja vermute, wenn man Abgeordnetenwatch anschaut und versucht, die CDU zu analysieren, zumindest nach meiner Erfahrung, man kriegt quasi da dieses Standardschreiben, dass man sich doch bitte an seinen Abgeordneten persönlich wenden soll, und hier wird keine Antwort gegeben.
Ja, weniger und also, weniger.
Also, echt? Na gut, ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr reingeguckt, muss ich sagen.
Ja gut, das wird man jetzt noch haben, aber das kann sich doch keiner auf Dauer leisten. Weil gut, wenn sich die CDU-Abgeordneten das noch längere Zeit leisten, dann werden sie irgendwann das Nachsehen haben, weil sie keinen mehr wählen. Genau. Ja, ich meine, ist doch so. Ja. Wenn ich da immer abgespeist werde mit solchen Sprüchen, ich meine, die speisen ja jetzt nicht nur irgendwelche Leute ab, die sie nie wieder wählen, die sie sowieso nie wählen, sondern die, also ich meine, das kann doch nicht, bei Abgeordnetenwatch sind doch nun alle möglichen Leute mit allen möglichen politischen Richtungen unterwegs. Und wenn sie ihre eigenen Leute damit vor den Kopf stoßen, dann sagen die doch, bestimmt, nee. Also ich denke auch gerade kritische Mitglieder der CDU sind vielleicht, oder jüngere sind vielleicht eher bei Abgeordnetenwatch. Und wenn denen dann da komisch Floskeln entgegenschlagen, dann sagen die auch, was will ich hier noch?
Ja.
Also ich würde wirklich sagen, dass man sich das nicht leisten kann auf Dauer, da diese Abspeisung.
Also das war halt nur mein Eindruck, den ich am Anfang gewonnen habe, dass, also als Abgeordnetenwatch aufkam, war es insbesondere CDU und SPD, die das sehr stark durchgezogen haben, dann fiel die SPD um. Dann auch zum Teil die CDU, also dann nivellierte sich das ein, und irgendwann gab es einen Punkt, wo wieder also nahezu jeder CDU-Beitrag oder jede CDU-Frage dieser Standardsatz war. Wie gesagt, seitdem habe ich einfach CDU einfach nicht mehr angeguckt. Also ich müsste vielleicht wieder mal reinschauen. Aber das hast du natürlich recht, auf längere Frist.
Ja, die werden da auch geschult. Ich meine, die machen doch, diese Parteien sind auch dafür da, innerparteilich zu schulen und sonst was. Und dann wird denen gesagt, hier ist jetzt mal Schluss mit lustig, jetzt macht mal.
Ja, genau.
Und das, also ganz bestimmt, und ich meine, man sieht es doch, also wie sich dann auch CDU-Mitglieder, also Peter Altmaier ist da ja ganz bekannt, da jetzt bemühen, da im Netz unterwegs zu sein, und das färbt auch ab. Das macht doch dann der Nächste auch.
Also wir hatten jetzt in Jena vor kurzem den Demokratiekongress 2.0 der Konrad-Adenauer-Stiftung, und da haben sich auch diverse CDU-Abgeordnete da präsentiert. Was mir aber da insbesondere auffiel, dass es wirklich nur junge Leute waren, die da sozusagen ihre Netzaffinität zum Ausdruck gebracht haben. Also so den klassischen, etwas älteren Politiker habe ich da vermisst. Das war Peter Tauber mit dabei, der Mario Vogt aus Thüringen, der Generalsekretär, und diverse andere Leute, die aber aus meiner Sicht eher sozusagen die junge Generation der CDU vertreten.
Ja, man, also das hängt auch immer davon ab, wo. Ja. Also ich denke auch in Jena ist vielleicht die CDU auch nicht so stark. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe zum Beispiel bemerkt, hat mir jemand erzählt von den Piraten in Berlin-Lichtenberg, die wollten halt da irgendwie die Bezirksverordnetenversammlung irgendwie transparent machen und filmen und sonst was alles. Ich glaube, die wird jetzt auch, das ist glaube ich die einzige, die gestreamt wird. Und die CDU ist da halt sehr schwach in Lichtenberg. Okay. Das sind nur ganz wenige. Und die haben sofort gesagt, ja, wir müssen das machen. Wir haben das größte Interesse daran. Denn wir sind ja die, die am Ende nicht mehr gewählt werden. Ne? Also die, ja, die Stammwähler in Lichtenberg wählen halt die Linke oder die SPD.
Okay. Ne?
Und im Grunde kann die Linke und die SPD machen, was sie will in Lichtenberg. Die wird immer weiter gewählt. Aber die CDU, na, wenn die sagt, oh, wir sind gegen Transparenz und so, dann na, verlieren die letzten, die sie noch haben. Und deshalb haben die gesagt, wir setzen drauf. Und das ist also eine ganz interessante Konstellation. Also CDU und Piraten gegen SPD ja, und Linke. Ja, aber das ist halt wirklich so. Also das ist wirklich wichtig, dass man da am Ball bleibt. Denn sonst ist man irgendwie dann von gestern.
Genau, und von gestern ist quasi jetzt schon das Stichwort oder Schlusspunkt, weil die Uhr jetzt genau 17